Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Die Bundestagswahl in Berlin liegt schon hinter uns. Vor uns haben wir in diesem Jahr noch folgende: die Europawahl Anfang Juni, die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am 1. September, gefolgt von Brandenburg am 22.09. und am 5. November dann die US-Präsidentschaftswahlen. Was kommt da auf uns zu? Was sagen die Umfragen? Und vor allem, wie aussagekräftig sind die, beziehungsweise repräsentativ? Denn wir erinnern uns, wie sehr sie in der Vergangenheit schon mal daneben gelegen haben. Letzte Bundestagswahlen, Abstimmung zum Brexit, Trump-Wahl 2016. Ja, mit der Repräsentativität beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen der Sendung Systemfragen im Deutschlandfunk heute Abend intensiv. Einer von ihnen ist Patrick Seibel. Ja, was genau heißt das eigentlich, repräsentativ?
Tja, guten Abend. Also ein sehr, sehr schillernder Begriff ist das, dieses repräsentativ. Umfragemacher und Macherinnen, die weisen ja gern darauf hin, dass ihre Daten repräsentativ sind. Aber was ist damit gemeint? Heißt das, das Ergebnis der Umfrage repräsentiert die Ansicht der gesamten Bevölkerung? Oder aber heißt es, die Auswahl der Befragten, die wiederum repräsentiert die Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung? Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die gehen auch immer wieder durcheinander. Und Statistiker zum Beispiel, die benutzen den Begriff überhaupt gar nicht. Sie sagen, Repräsentativität ist eine Nebelkerze. Es kommt darauf an, ob Ergebnisse einer Umfrage verallgemeinert werden können oder nicht. Und die können nur dann verallgemeinert werden, wenn es sich um die gesamte Bevölkerung handeln soll, wenn die Befragten per Zufallsstichprobe ausgewählt wurden. Das ist ganz entscheidend. Das ist der Goldstandard. Zufallsstichprobe kann man ziehen, entweder über die Einwohnermeldedaten oder beispielsweise über Telefonnummern, Festnetz und Mobil.
Und warum ist das so?
Also es ist so mit der Zufallsstichprobe, das hat was mit Mathematik zu tun. Man kann, wenn man das sich mal so vorstellt, man hat eine Trommel mit 500.000 roten und 500.000 blauen Kugeln. Wenn man dann oft genug zieht, hat jede Kugel quasi die gleiche statistische Chance, gezogen zu werden. Im übertragenen Sinn auch jede Meinung, jede Ansicht. Und das Ergebnis, das nähert sich dann an das tatsächliche Bild an, je häufiger man zieht. Klar ist, man bekommt nicht die hundertprozentige Übereinstimmung der Zufallsstichprobe mit der Gesamtheit, aber, und darauf kommt es an, man kann berechnen, wie sehr die Probe abweicht. Und genau das ist das Entscheidende.
Wahrscheinlichkeitsrechnung hieß das in der Schule, erinnere ich.
Ich erinnere mich auch noch.
Was ist mit Online-Umfragen, die immer häufiger gemacht werden?
Ja, die machen große Schlagzeilen, aber haben eigentlich wenig dahinter, denn sie sind keine Zufallsstichproben und daher auch nicht verallgemeinerbar. In diesen Online-Umfragen, die kann man schnell und kostengünstig herstellen, da rekrutieren sich die Teilnehmenden selbst und da ist der Zufall eben dann nicht mehr im Spiel und da kann es zu Verzerrungen kommen. Die Statistiker sprechen von the unknown unknowns, das heißt, die Menschen können dann Eigenschaften mitbringen, von denen der Befragende nichts mitkriegt, die aber das Bild ganz entscheidend verzerren. Kleines Beispiel: Online, das weiß man mittlerweile, sind zum Beispiel AfD-Anhänger überproportional stark vertreten, auch Anhänger der Linkspartei zum Beispiel. Von daher sollte man da sehr, sehr mit Vorsicht rangehen an solche Ergebnisse. Dann gibt es noch was anderes, das sind die quotierten Stichproben. Was heißt das? Das heißt, dass man versucht, den Anteil der Befragten etwa der Verteilung in der Gesamtbevölkerung anzupassen. Also wir haben eine gewisse Prozentzahl von Männern, von Frauen, eine Altersverteilung, eine Bildungsverteilung, um so die wichtigsten Register zu nennen. Und das wird dann auch versucht, bei so quotierten Stichproben nachzubilden. Aber auch da ist das Ergebnis nicht verallgemeinerbar, eben weil man nicht weiß, welche Verzerrungen da drin sind und weil man es eben nicht rausrechnen kann, weil man das nur dann kann, wenn man eine Zufallsstichprobe gemacht hat.
Was müssen wir also beachten bei Wahlprognosen?
Also erstens, das sind niemals reine Zufallsstichproben. Es ist oft ein Mix aus, manche Leute sind zufällig gezogen, manche Leute sind im Internet rekrutiert worden und es gibt dann tatsächlich bei den Wahlprognosen ganz stark die Nachquotierung. Und das ist so eine Sache, da sind die Chefs die Macher und Macherinnen dieser Umfrageinstitute, gibt ja verschiedene, die hüten das fast wie so ein Geheimwissen, fast so eifersüchtig wie Miraculix im Asterix-Comic, das Zaubertrankrezept. Es geht nämlich da noch drum, was wird hier nachträglich quotiert. Nicht nur Alter, nicht nur Geschlecht, sondern es geht auch drum, um Erfahrungswerte früherer Wahlen, wie stark da die Prognosen abgewichen sind vom tatsächlichen Ergebnis. Das versuchen sie dann auch wieder reinzurechnen. Das kann gut gehen, das kann aber auch ganz schwer daneben gehen. Das haben wir ja schon gehört vorhin. Und das lässt sich dann tatsächlich immer erst dann überprüfen, wenn wir die Wahlergebnisse haben.
Was heißt das für die Berichterstattung?
Ja, Vorsicht eigentlich, ne? Und Transparenz. Transparenz, Transparenz, das ist das höchste Gebot. Wir als Medien sollten erklären, wie die Daten entstanden sind. Ganz wichtiger Punkt sind hier auch die Schwankungsbreiten. Idealerweise, wenn ich 1000 Befragte habe, das ist so eine Daumenregel, dann wird das Ergebnis etwa um 3% nach oben oder unten abweichen von der tatsächlichen Verteilung. Bringen wir mal ein Beispiel bei der Wahlprognose, sagen wir mal, SPD wird mit 25% genannt, dann könnte das bei dieser Idealverteilung immer noch eine 3%ige Abweichung beinhalten. Das heißt, sie haben entweder 22% oder auch 28%. Das ist ein ganz schöner Unterschied. Und das wurde jetzt auch untersucht vor 2 Jahren bei der letzten Bundestagswahl von Wissenschaftlern an der Uni Potsdam und auch in Wien. Und die haben tatsächlich vor der Wahl die Prognosen einer Gruppe von Probanden gegeben, haben die Gruppe vorher unterteilt in 2 Gruppen. Die eine hat einfach nur das nüchterne Balkendiagramm gekriegt mit dem voraussichtlichen Ergebnis. Die andere Gruppe hat aber noch die Schwankungsbreite dazu gekriegt, also 3% hoch oder runter, und eine Interpretation, was das zu bedeuten hat. Und das Ergebnis war eindeutig, das hat das Wahlverhalten im Experiment zumindest beeinflusst. Das heißt also für uns als Medien, so viele Infos wie möglich mit reingeben, um dann eben tatsächlich auszuschließen, dass Menschen von falsch verstandenen Zahlen sich vielleicht ein Stück weit manipulieren lassen.
Stellt sich für mich aber jetzt nach all dem, was wir gehört haben, die Frage, welche Schlüsse man aus Umfragen überhaupt noch ziehen kann.
Ja, natürlich ist man da, gibt es auch eine Richtung, die dann gleich bei der Hand ist, um zu sagen, gar keine, aber so weit würde ich jetzt überhaupt nicht gehen. Bei der Wahlberichterstattung, das habe ich ja jetzt angesprochen, da geht es einfach darum, dass man so transparent wie möglich macht, wie man befragt hat. Es gibt aber natürlich auch noch andere Umfragen und da hängt es wirklich davon ab, wie genau schaffe ich es, die Zufallsstichprobe zu ziehen. Es ist heute schwieriger als früher, keine Frage. Früher haben sich die Leute noch gefreut, erzählen mir so Sozialforschende, wenn geklingelt wurde an der Tür. Manchmal gab es sogar noch Kaffee und Kuchen, die Befrager wurden reingebeten. Mhm. Das hat sich lang geändert. Heute wollen viele nicht mehr mitmachen. Rainer Schnell, das ist so der wichtigste Statistiker eigentlich in der empirischen Sozialforschung in der deutschen Landschaft. Der sagt, es kommt auf den Aufwand an. Man muss einen hohen Aufwand betreiben. Es ist teuer und es dauert lang, aber trotzdem kann ich dann noch gute empirische Sozialforschung machen. Und vielleicht noch eins, es gibt natürlich auch noch die geänderte Variante, dass man sagt, wir untersuchen jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr die Einstellung, wir untersuchen mehr das Verhalten von Menschen und dann wird viel mehr mit Experimenten gearbeitet und dann hat man es vielleicht einfacher, man hat so einen Pool von Probanden und kann die dann wieder teilen per Zufallsstichprobe und kann dann der einen das eine Treatment geben, der andere das andere und kann so dann Verhalten messen. Also das ist so ein Trend, dass das auch immer stärker gemacht wird.